Wissen und Finden und Wissen finden und Wissen anwenden sind in der Biologie unmittelbar verbunden. Der Beweis des instant schlechten Satzes, Stein schmeckt gut, wird durch Überleben geführt. Ich habe die Vorstellung, ich habe dafür Unterstützung in dem zitierten Buch von Devlin gefunden, dass Mathematik nichts anderes ist, nur 2 bis 3 Abstraktionsstufen höher. Erste Stufe, die Entwicklung von Gehirn, ermöglicht die Ablösung individueller Wissensspeicherung von der Kodierung in DNS. DNS-Wissenserwerb ist für das Individuum eine ziemlich unangenehme Sache. Jede falsche Idee wird unmittelbar mit dem Tod bestraft, und zwar gleich nach der Geburt. Und jede richtige Idee wird zugleich zementiert, kann tödlich falsch werden und ist nur durch Zufall und individuellen Tod korrigierbar. Hirn macht indes flexibel. Im Gehirn kann Umweltanpassung lokal flexibel geschehen, blöderweise mit Ablaufdatum bei Tod des Individuums. Das kann, zweite Stufe, die Sprache ändern. Sprache passt sehr gut hier, nicht? Aber die Sprache gab es eigentlich erstaunlich spät. Der Australmensch hatte vor 3,5 Millionen Jahren immerhin schon ein ordentliches Gehirn mit ca. 440 Gramm und darin viel Welterfahrung gesammelt. Unter anderem 2D-Geometrie durch schnelles Weglaufen vor Löwen und vorher 2D-Geometrie und vorher 3D-Geometrie durch jahrmillionenlanges Herumhüpfen in Bäumen. Der Homo habilis brachte es vor 2 Millionen Jahren schon auf 640 Gramm, der Homo erectus vor 1 Million Jahren auf immerhin 59 Gramm und der Homo sapiens schließlich vor rund 300.000 Jahren auf unsere heutigen 1.350 Gramm im Schnitt. Man geht nach Untersuchung der Lautbildungs- und Lautempfindungsorgane davon aus, dass einfachste Sprachformen, Protosprachen, nicht vor 60.000 Jahren von heute aufgesehen sind. Das Auftreten regelrechter Sprachen mit Grammatik datiert man heute, da habe ich noch nicht herausgefunden wie, aber bin bei der Arbeit, zwischen 75.000 und 40.000 Jahren vor der heutigen Zeit. Und die Frage, was hat im Kopf der Menschheit die ganze Zeit stattgefunden, die ganzen 3 Millionen, wo das Gehirn so wahnsinnig gewachsen ist? Nicht? Und die Antwort von einigen fasse ich kurz zusammen, die Antwort ist vermutlich unbewusste Mathematik. Ja, nämlich Weltmuster identifizieren. Ne? Das ist Mathematik. Mathematik ist nicht zählen, sondern Weltmuster identifizieren und hardwaremäßig speichern. Das heißt also nicht softwaremäßig, sondern hardwaremäßig speichern. Devlin nennt das Online-Denken. Der Herr Devlin, das lese ich doch eine Seite aus dem Devlin vor. Sie werden sehen, es ist recht breit geschrieben. Wenn man also zu was kommen will bei Devlin, muss man viel lesen. Das heißt Jahrtausende des Lernens. Und Devlin sagt, nach meinen Vorstellungen lief die Evolution des Menschen in 2 Phasen ab, die mit dem Entstehen des ersten Hominiden vor 3,5 Millionen Jahren ihren Lauf nahmen. Während der ersten Phase, die praktisch die gesamte Zeit seit damals in Anspruch nahm, vergrößerte sich das Gehirn ständig. Dies befähigte die Menschen zu einer ständig besseren Sicht der Welt. Sie konnten mehr Muster erkennen. Einen größeren Vorrat an Überlebensstrategie in Form von Reaktionsweisen auf bestimmte Stimulationsmuster und eine verbesserte Kommunikation. Also, gut. Die Struktur des Gehirns entwickelte sich damals nur wenig weiter. Die Veränderungen waren also eher quantitativer als qualitativer Natur. Die zweite Phase vollzog sich während der letzten 200.000 Jahre, vielleicht sogar erst der letzten 75.000 Jahre. Sie sehen also, so lange können wir noch nicht richtig denken. Die Gehirne wuchsen nicht mehr, doch ihre Struktur verändert sich. Ob diese Veränderung nun als anatomisch bedeutsam betrachtet werden kann oder nicht, die Folgen für die Gehirnaktivität waren auf jeden Fall hoch bedeutsam. Die Menschen wurden nun symbolischen Denken fähig. Symbolisches Denken, was ich als Offline-Denken bezeichne. Sie entwickelten Sprache, Zeitgefühl, die Fähigkeit, komplexe Pläne zu entwerfen und auszuführen und erfanden und entwickelten immer komplexere Werkzeuge. Gut, es ist schon sehr erstaunlich, was in den Gehirnen der Steppenbewohner, das sieht man auch anderweitig in der Literatur, der Steppenbewohner des Homo sapiens sich herausholen lässt. Dies findet sich auch in Terry Pratchett und Ian Stewart und Jack Cohn in Die Gelehrten der Scheibenwelt. Das ist etwas, was ich bei der Gelegenheit gefunden habe. Ich habe die Dinger also bestellen lassen für die Bibliothek und sie waren also prompt ausgeliehen. Das heißt also, ne, bei den jungen Leuten sind Terry Pratchett und zwar ist Terry Pratchett offensichtlich also ganz bekannt. Ich war damit noch nicht so vertraut, habe jetzt erstmal die Scheibenwelt mich selber klug gemacht und habe dann also fast vergessen, den Vortrag vorzubereiten, weil also der Kerl so fürchterlich viele Sachen geschrieben hat. Und habe mich dann anschließend auf die 3 Bände konzentriert, auch von Terry Pratchett, Ian Stewart und Jack Cohen. Und wenn man die den Schulen empfehlen würde als Schulbücher, dann würde wahrscheinlich eine ganze Menge mehr rauskommen. Es geht also um Zauberer, jede zweite Geschichte. Und jede andere zweite Geschichte wird jetzt von Ian Stewart und Jack Cohen geschrieben. Das sind ganz bekannte Mathematiker, die auch mit Verzweigungstheorie und mit Symmetrien auseinandergesetzt haben, was ich selber auch meine Zeit gemacht habe. Und die erklären darin auch so gut wie die ganze Welt, wie das auch in dem Buch von dem Herrn Bryson passiert. Und gut, ich werde ein kurzes Stück daraus lesen. Das natürlich ist also leider nicht die Science-Fiction, hätte ich was gesagt, also nicht Science-Fiction, sondern Fantasy aus dem Teil vorlesen, sondern dem Zwischenteil. Und da haben wir einen ganz kurzen Abschnitt, und der sagt jetzt, werfen wir einen Blick auf die gegenwärtige Ansicht, wie das Universum begann. Eine der Feststellungen, die wir werden machen müssen, lautet, dass die Menschen Schwierigkeiten mit dem Konzept von Beginnen haben. Und noch mehr Schwierigkeiten, muss man sagen, mit Werden. Unser Denken hat sich entwickelt, um ziemlich spezifische Aufgaben zu lösen, wie einen Partner auszuwählen, Bären mit einem spitzen Stock zu töten und eine Mahlzeit zu bekommen, ohne selbst eine zu werden. Wir waren überraschend gut darin, diese Module für Zwecke anzuwenden, für die sie niemals bestimmt waren. Das heißt, für Aufgaben, für die sie während der Evolution nicht benutzt wurden, denn eine bewusste Bestimmung hat es nicht gegeben. Wie eine Route das Matterhorn hinauf zu planen, Bilder aus den Zähnen von Seelöwen und Eisbären zu schnitzen und den Brennpunkt eines komplexen Kohlenwasserstoffmoleküls zu berechnen. Also, wir haben tatsächlich eine ganze Menge gemacht jetzt, die ganze Wissenschaft, die wir machen, wird gemacht, letztendlich mit dem genetischen Material, das also der Steppenbewohner an sich gehabt hat. Wie kommt das? Die Erfindung der Sprache erlaubt die Erzeugung von Modellen, die zwischen mehreren Gehirnen ausgetauscht und von mehreren, auch mehreren Generationen bearbeitet werden können. Ja, dadurch, dass wir die Sprache haben, können wir jetzt Modelle machen. Die Evolution des Menschen wird durch die soziale und kulturelle Evolution der Ideen weitergeführt. Das heißt, wir haben durchaus weitere Evolution gehabt. Die ist bloß nicht genetisch gewesen, sondern die ist kulturell gewesen und die ist in Sprache gewesen und gipfelte zum Schluss jetzt in Bibliotheken. In so einer befinden wir uns jetzt. Dabei werden die Ideen nicht mehr nur der virtuellen Umwelt eines einzelnen Gehirns ausgesetzt, also nicht ein Einzelner denkt nach, wie er vielleicht an die Banane kommt, sondern viele Gehirne stürzen sich auf verschiedene Modelle und deshalb werden die Modelle dann meistens auch, da sie einem größeren Leistungsdruck ausgesetzt werden, besser. Die Erfindung der Schrift vor rund 5000 bis 6000 Jahren geht vermutlich einher mit der Begründung dessen, dass viele heute fälschlich allein als Mathematik ansehen, dem Rechnen, der Arithmetik. Tatsächlich ist Mathematik die dritte Stufe jetzt nach der Sprache, nämlich Mathematik ist das Nachdenken mit Sprache, ganz normal, über generelle Strukturen des Denkens. Nicht? Wir machen jetzt keine Abstraktion und führen für Dinge fort ein, sodass wir die Dinge miteinander kombinieren können, sondern wir denken über das Denken nach. Und wenn wir das Denken nachdenken und das festhalten zum Schluss und ganz sorgfältig, dann ist das Mathematik. Gut. Und wir denken nach über die schon aufgenommenen, und das ist das Komische an uns, was wir auch, wenn wir selber Mathematiker sind, manchmal überlegen, wie bin ich eigentlich darauf gekommen, wie kann ich eigentlich über das nachdenken, was ja gar nicht, was mir noch jemand gesagt hat. Ich habe die Strukturen offensichtlich, die 3 Millionen Jahre in den Bäumen, in der Stadt, habe ich aufgenommen, und über diese Strukturen, die hardwaremäßig in mir drin sind, denke ich jetzt nach, und jetzt entdecke ich sie in mir selber. Gut. Ich glaube, wir sind gerade im Begriff, die vierte Stufe anzugehen. Die Auslagerung von Denken auf Computer und den Anschluss von Denken an Computer, aber da vielleicht etwas am Ende. Mathematik, meine ich, halten wir fest, ist das effiziente von DNA abgelöste kollektive Wissen über die Informationshaltung samt Informationsverarbeitung des Multiorganismus Menschheit. Ganz bescheiden, gut. Grundlage der Entwicklung von Mathematik ist auf jeden Fall Sprache. Wer nicht mit Sprache umgehen kann, wird selten ein guter Mathematiker sein oder Mathematikerin. Savants, das sind diese Herrschaften, die also alles Mögliche sofort sagen können. Nicht? Wann ist der 26. April? Ne? 22.496, Peng, das haben die im Kopf, sind mit Inselbegabung oder auch Leute, die zehnstellige Zahlen miteinander sofort im Kopf malen nehmen können, machen keine Mathematik, sondern haben einen Gehirndefekt meistens, der also besondere Dinge, Kenntnisse konzentriert auf besondere Fähigkeiten. Sprache schafft wie Mathematik Symbole für Dinge und Symbole für die Verknüpfung und Aktionen zwischen den Dingen. Das Mitteilen von Mathematik geschieht stets über Sprache und die mühevolle Arbeit von Mathematikern, Mathematiker können Mathematik auch nicht so einfach. Es hat also viele, wer war es gewesen, weiß ich nicht, die Angst des Mathematikers beim Beweis, da gibt es also von einem sehr bekannten Mathematiker, ich weiß nicht, ob es Euler war, einen Aufsatz darüber, der immer wieder sagt, dass er bei jedem Beweis wieder schwitzt und jedes Mal Angst hat, dass er es nicht rausbekommt. Also, und der Herr war wirklich also nicht von schlechten Eltern, was Mathematik angeht. Aber jedenfalls, was die Arbeit des Mathematikers oder Mathematikerin versteht sich, besteht im Beweis von außersprachlich gewonnenen mathematischen Sachverhalten. Mathematiker denken nicht in Mathematik, denken nicht in Sprache, sondern man kommt durch Sprache auf mathematische Probleme, nimmt das mathematische Umfeld auf und nachdem das gewesen ist, denkt man nach. Und beim Nachdenken ist Sprache ausgeschaltet. Und plötzlich kommt Sprache von hinten und man stammelt sich selber etwas vor und irgendwann hat man einen Satz und weiß, der Satz ist richtig und dann ist man ein Jahr dabei und versucht das Ganze in Sprache zu fassen, das heißt dann Beweis. Und wenn die Ingenieure in den Vorlesungen Beweise gar nicht gerne mögen, dann ist das verständlich aus der mathematischen Sicht, dann einen Beweis wirklich selber zu machen, ist eine ganz unangenehme Angelegenheit, über die man sich aber freut, nicht, wenn man es fertig hat. Nur es macht keinen Spaß, wie einige glauben. Auch den Mathematikern macht das keinen Spaß. Es macht Spaß, das zum Schluss geschafft zu haben. Es hat was Sportliches. Nicht? Man ist fertig damit und hat es geschafft und dann war es doch falsch. Das ist wieder ärgerlich. Gut, okay. Aber in Sprache verfertigen wir und verfestigen wir unsere Bilder der Welt und wir können dann diese Weltgeschichten der nächsten Generation weitergeben. Schrift und Bücher machen dies effizienter. In Sprache behandeln wir auch mathematische Aufgaben und geben mathematisches Wissen weiter. Wie die Flechten davon profitieren, dass sie wissen, was Steine sind und wie man sie isst, geben uns Weltbilder allgemein Lebenshilfe in unserer Umwelt. Aber sie sind im Prinzip genauso wahr, unsere Bilder, wie das Weltbild der Flechten. Wir haben kein bisschen mehr Anhalt dafür, dass unsere Wahrheit wahrer ist als das Bild der Flechten.